So, die Pizza wurde geordert. Torben hatte noch die Frage gestellt, ob asiatisch oder Pizza. Wir haben uns natürlich so wie immer für Pizza entschieden. So gesunde Ernährung und sowas. Und dann wurde eigentlich entschieden, dass ich noch das Thema, bis die Pizzabestellung da ist, vorstellen darf. Und es ist ein Thema, das hat tatsächlich vielleicht auch entfernt irgendwas mit Essen zu tun. Weil Sommerzeit ist nicht nur so wie letzte Folge Badeunfallzeit, sondern ist auch Grillzeit. Mhm. Und der geneigte Hörer kann sich jetzt schon überlegen, was jetzt kommt. Es geht heute mal um Verbrennung. Gedacht, das kann man immer mal wieder erzählen. Und ja, ich fange einfach mal an. Was würdet ihr sagen, wie häufig sind Grillunfälle oder nicht Grillunfälle, Verbrennung so grundsätzlich? Ist das was häufig, so was weniger häufiges? Ines, du bist Chirurgin, wie oft siehst du so eine Verbrennung?
Also ich habe ja diese Woche schon eine, also von daher. Also
heute, jetzt, es ist Montag. Also.
Ja, genau. Der war schon da.
Also. Aber in der Praxis jetzt.
Häufig. Also kommt ja auf die Größe drauf an. Okay. Also du hast jetzt ja nicht gesagt, so und so viel gradig und so viel Fläche oder irgendwie.
Nee, das war auch nicht die Frage.
Ja, okay. Häufig. Also
wenn ich
Verbrühung zählen dazu, dann noch mehr.
Ja.
Okay. Wenn Verbrühung dazu zählen, hatte ich dieses Jahr 2 im NEF-Dienst.
Gut, ich hatte tatsächlich noch nie eine.
Okay.
Also.
Na gut, ein kleines Kind, was mal gegen den Kamin war. Aber sonst.
Ja, da wurde ich dann letztes Mal ja abbestellt, als es bei mir auf dem Melder stand. Aber okay.
Wie häufig, finde ich.
Gut, also. 2018 hat man sich tatsächlich mal die Zahlen angeguckt und hat insgesamt 300.000 thermische Verbrennungen, wenn man dem Statistischen Bundesamt glauben darf, also thermische Verletzungen. Davon sind 10% Kinder und insgesamt 16.000 davon mussten allerdings nur hospitalisiert werden. Also das ist jetzt wirklich nicht besonders viel, muss man sagen. Und von diesen 16.000 mussten wiederum 10% in ein Verbrennungszentrum. Mhm. Also 1.600. Wir hoffen, ihr wisst alle, wo euer nächstes Verbrennungszentrum ist. Falls nicht, erzähle ich euch nachher, wie ihr das lösen könnt, das Problem. Dann hat man natürlich auch sich mal angeschaut, ja, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man denn sich verbrennt. Und mittlerweile ist es in Deutschland so weit fortgeschritten oder wir sind so hoch entwickelt, was unsere Verbrennungsmedizin tatsächlich angeht, dass man eine 50-prozentige Sterbewahrscheinlichkeit hat bei 80% verbrannter Körperoberfläche.
Okay, ich hätte gesagt, 80% verbrannter Körperoberfläche ist ein sicheres Todesurteil.
Ja, also.
Da ist 50% Überlebenswahrscheinlichkeit.
Ist gar nicht so schlecht eigentlich.
Gar nicht,
ne?
So schlecht.
Das wird aber ein bisschen verzerrt, weil bei Kindern, die haben eine geringere Sterbewahrscheinlichkeit bei 80% verbrannter Körperoberfläche, während bei geriatrischen Patienten, die werden so eingestuft als älter als 65 Jahre, ist natürlich die Sterbewahrscheinlichkeit höher. Und da hat sich auch in den letzten 25 Jahren nichts getan. Und ich glaube, die Patienten, an die wir beide denken, die wir noch aus der MAH kennen, sind ja meistens eher geriatrische Patienten und nicht Kinder, weil die haben wir da nicht gesehen. Also die waren ja im Nachbarkrankenhaus. Patienten, die dann in diesen Verbrennungszentren liegen, sind überwiegend Flammenverbrennungen und Verbrühung. Klar zählt im Endeffekt auch Verätzungen dazu und Stromgeschichten, aber das ist insgesamt relativ wenig. Erstversorgung, Klinik. Das ist ja so ein Thema, Verbrennung, das wird immer gerne gefragt. Ich wurde es tatsächlich in meiner Notarztprüfung auch gefragt.
Ja. Erstversorgung, Klinik oder Präklinik?
Präklinik.
Okay.
Und es wird auch gerne in Notfallsanitäterprüfung oder Rettungssanitäterprüfung dann gefragt und auch im Studium, wenn der Anästhesieprüfung oder Notfallmedizinprüfung kann es einmal unterkommen, weil es eigentlich so ein Thema ist, wo sich in den letzten Jahren sehr, sehr wenig geändert hat. Insgesamt ist es trotzdem sehr selten. Es ist circa 1% aller Notarzteinsätze, was dazu passt, dass ich es auch noch nie hatte. Obwohl ich statistisch im letzten Jahr dann hätte 5-mal Verbrennung haben müssen ungefähr, aber wer 3-Satz kann sich jetzt ausrechnen, wie viele Einsätze ich letztes Jahr gefahren bin. Und präklinisch ist es tatsächlich so, die meisten Verbrennungen benötigen keinerlei spezifische Therapie. Also wir kommen wieder bei unserem allseits beliebten ABCDE-Schema an. Aber entscheidend ist neben ABCD auch noch das Erkennen bedrohlicher Begleitverletzungen. Weil das ist was man ja dann doch gerne übersieht, wenn man sich so ein bisschen von der Verbrennung so blenden lässt. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist gerade in den Grill mit dem Gesicht gefallen. könnte man ja noch sagen, er ist aber in den Grill gefallen, weil er von dem Hochhaus, was 15 Meter war, gesprungen ist. Sag ich jetzt mal. Okay. Ist jetzt nicht ganz realistisch, aber ich habe gerade eine lebensbedrohliche Begleitverletzung. Und hat deshalb noch ein Thoraxtrauma. Ja. Das ist das eine, was auf jeden Fall dazu gehört. Und das andere ist, was es auch noch besonders macht, ist die Intubationsindikation. Das ist auch so ein Thema, das sicherlich ein bisschen kontrovers ist, aber das gesicherte Inhalationstrauma oder auch das vermutete Inhalationstrauma kann wirklich zu fulminanten Atemwegsverlegungen führen, relativ schnell, und da rechnet man auch vielleicht gar nicht damit. Ines, was würdest du sagen, wie kommt man auf den Verdacht, dass jemand ein Inhalationstrauma haben könnte, der jetzt mit Flammen in Kontakt war?
Also Unfallmechanismus ist einfach jetzt nur Flamme oder
ja,
ist da irgendwie, ach, weiß man
der,
genaueres?
Ja, keine Ahnung, der war irgendwie, der hat...
Keine Ahnung, ist mir egal.
So, ja, also der hat...
Okay, am Patienten.
Nein, lass mich das mal konstruieren. Der hat vor, also der war in der Brandwohnung, ist dann noch rausgegangen, und der, das war so, da war die, der hat auf dem Herd irgendwie, wollte sich ein Spiegelei braten und das Fett hat angefangen zu brennen, und dann hat er da einen Eimer Wasser genommen und das versucht zu löschen, und dann gab es eine Stichflamme und dann ist er raus aus der Wohnung und dann ist die Feuerwehr gekommen, die haben ihn vor der Wohnungstür gefunden.
Im Moment ist er noch nicht so japsig, also
dementsprechend
gucke ich
ihn
näher an.
Du guckst ihn dir an, es ist alles gut.
Und guck, ob der irgendwie versenkte Haare irgendwie hat, also Nasenhaare, Augenbrauen, Wimpern, irgendwas ähnliches, und dann gucke ich mal in den Mund irgendwie, guck mal, ob wie die Schleimhäute ausschauen, ob da irgendwie was verputzelt ist, höre ich mir an, wie der sich anhört, ob der klosige Sprache.
Ja, das reicht mir schon. Ich wollte auf die Schleimhäute und auf die verbrannten Nasenhaare und Augenbrauen hinaus. Also wenn da irgendwie was ist, dann kann es schon so sein, dass da eben ein Inhalationstrauma doch vorliegt. Also der Verdacht liegt nahe. Jetzt finde ich es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das kann man gerne jetzt diskutieren. Ich finde es ein bisschen schwierig, da jetzt zu sagen, ja, okay, da stecke ich jetzt auf jeden Fall einen Tubus rein. Also so, das finde ich vielleicht ein bisschen invasiv. Aber wofür ich eigentlich sensibilisieren möchte, dass man sich dann vielleicht überlegt, naja, das kann sich hier schnell verschlechtern. Wir geben solchen Leuten ja eben kein Cortison oder so. Das hat man ja früher immer gemacht. Das sollte man ja auf gar keinen Fall machen. Dass man vielleicht darauf vorbereitet ist, dass man vielleicht eine Intubation gerichtet hat oder eine Narkose aufgezogen hat und nicht da irgendwie jetzt in das offene Messer läuft. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich dagegen halten, wenn es denn tatsächlich so ist, dass der jetzt zuschwillt, dann ist wahrscheinlich der Moment dann schon verpasst, wenn man dann sagt, selbst wenn man die Narkose schon vorbereitet hat, ich mache das jetzt erst, oder wie seht ihr das?
Ich glaube, und keine Evidenz, nur Meinung, ich würde es vom Stridor abhängig machen, also ob der irgendwie
macht oder
ja,
das ist ja schon relativ,
also das ist schon klar eigentlich, oder? Den würde ich intubieren.
Genau. Und also jetzt nur Verrußung würde ich, glaube ich, nicht direkt
reinstecken.
Wenn er sonst asymptomatisch ist.
War das nicht jetzt schon irgendwie, also gefühlt hatte ich mal irgendwo gehört, dass man jetzt eher zurückhaltend sein soll damit.
Ja, ich glaube, das ist immer so ein Thema, was in der Dauerdiskussion ist. Bei allem, was ich gefunden habe, wenn du die gängige Literatur, die ja immer nicht brandaktuell ist, liest, steht da,
großzügig.
Mach es eher großzügig, aber großzügig ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ne? Also ich würde auch so im Prinzip ähnlich wie Torben halten. Ich wäre bereit und würde das dann versuchen zu differenzieren.
Ja, gibt es irgendwelche Dyspnoe-Symptomatik? Stridor wäre jetzt, was mir am ehesten einfällt, wenn es irgendwie im Kehlkopfbereich ist.
Ich glaube aber, je unerfahrener der Notarzt ist, desto eher würde ich empfehlen, doch die präklinische Atemwegssicherung durchzuführen.
Okay.
Weil, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich glaube, dass der Atemweg sehr schwierig werden kann.
Ja.
Also das ist dann, wo du dann was hast, wo du von CL1 zu CL4 kommst oder zu irgendwas, wo du irgendwie da stehst und sagst, Alter, hätte ich es mal vor 10 Minuten gemacht.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Atemweg, wo man sich das Skalpell schon mal, zumindest wo auch immer das bei euch verlastet ist, schon mal holen lassen kann, dass ihr wisst, wo es ist.
Genau. Ja, ich glaube ansonsten keine weitere Kühlung durch den Rettungsdienst, das ist mittlerweile klar, ne? Diese Water Jail Sets, die früher auf den RTWs immer waren.
Jetzt sind wir nicht mehr beim Inhalationstrauma, sind wir wieder bei Verbrennung. Nee,
jetzt sind wir wieder bei Verbrennung. Okay. Also ja, auch bei Inhalationstrauma, also das Tar soll nicht gekühlt werden, aber auch Verbrennung sollte nicht gekühlt werden. Es ist eine Ersthelfermaßnahme. Früher gab es diese Water Jail Sets, ne? Die hat man ja, ich erinnere mich, dass wir früher auf dem RTW noch so eine Maske hatten, so mit Augenschlitzen. Kennst du das auch noch, Ines? Ja, wo man so irgendwie, sah man aus wie irgendwie aus einem Horrorfilm und hat dann immer noch weiter. Das macht keinen Sinn. Das ist
bestimmt schön eigentlich, so ganz angenehm. Und
ja, wenn du Sonnenbrand hast vielleicht.
Ach, hast du mal so eine explodierte Shisha gesehen? Also von daher, die Patienten als...
Ich habe noch keine explodierte Shisha gesehen. Ich weiß nicht, was in deinem Rettungsbereich alles immer so abgeht. Also.
Das ist angeblich unfallchirurgisch, ja. Okay.
Eigentlich müsste explodierte Shishas sind doch eigentlich eher bei uns so. Ja, weiß ich nicht. Egal. Kommen wir wieder zu Torbens Thema vom Anfang, Schubladendenken.
Ja.
War ein Deutscher, alles gut.
Schubladendenken, ich wiederhole mich nochmal. gut, egal. Wichtig ist es auf jeden Fall trotzdem, den Unfallhergang zu klären, also ob die Shisha explodiert ist oder ob es eben die brennende Fettpfanne war oder ob einer zufällig in den Grill gefallen ist, wie auch immer. Und gerade bei Flammen oder Verpuffungsverletzungen muss man eben darauf achten, dass es kann ja noch Begleitverletzungen geben. Also wenn irgendwas explodiert ist, dass der nicht nur die Verbrennung hat, sondern dass der auch ein SAT hat oder ein Knalltrauma oder und, und. Bei Explosionen will ich gar nicht sagen, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Probleme, die so jemand haben kann. Dann gibt es auch noch andere Verbrennungs- oder Unfallmechanismen, die zu Verbrennungen führen können. Das eine ist natürlich die Verbrühung. Das ist meistens heißes Wasser. Das ist dann klar. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin vor Jahren, die, das werde ich nicht vergessen, weil es war eine meiner ersten Patientinnen, so als ich schon Arzt war und dann noch nicht nur NRF gefahren bin, die war auch geriatrisch und ist in der Dusche ausgerutscht und hat den Schenkelhals gebrochen und hat alleine gelebt und dann ist dieses heiße Wasser über anderthalb Stunden, bis der irgendwie gekommen ist, über die drüber gelaufen. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe mich in dem Moment natürlich gefragt, ja, wie heiß ist das Duschwasser, was ich so benutze. Das Problem war einfach an der ganzen Geschichte, dass sie beim Fallen, das war so ein Einhandmischer, ist sie dagegen gekommen und der ist halt komplett
auf heiß.
Nach links gegangen und die hatte wie ich 90% komplett verbrüht. Oh Gott. Es war einer meiner ersten Einsätze in der Brenne bei uns und es war nicht so, war auch nicht mit so gutem Ausgang im Endeffekt. Also über die, nicht als ich da war, also grundsätzlich, ne? Bei Verbrühung eben auch wie ich aufschreiben war, das ist das Fett oder übergeben oder war es Wasser, weil Fett hat einfach ein höheres Risiko für Komplikationen. Dann gibt es ja noch Kontaktverletzungen, ne? Also Wärmflaschen und Öfen. Habe ich auch schon mal gehabt. Ist eine umgefallen, die war reanimationspflichtig und ist gegen den heißen Ofen gefallen und lag halt vor diesem heißen Ofen 10 Minuten, also vor dem Rohr. Das war dann eher so drittgradig, würde ich sagen. Herdplatten bei Kindern ist eine typische Kontaktverletzung. Stromdurchfluss ist auch ein Unfallmechanismus, an dem man denken muss. Da muss man nochmal differenzieren zwischen Nieder- und Hochspannung. Die Grenze ist übrigens 1000 Volt, falls irgendeinen interessiert. Wobei es spannend ist, ne? Also Niederspannungsverletzungen haben ja ein höheres Risiko für kardiale, also Arrhythmien. Und Hochspannung, ja, da steht dann halt die Verbrennung im Vordergrund. Und dann gibt's noch chemische Verletzungen durch Säure oder Laugen. Da muss man ganz genau erfassen, welche Substanz es ist. Und jetzt habe ich hier eine Special-Frage. Wer von euch beiden weiß, was das Antidot für Flusssäurevergiftung ist? Torben? Calcium. Ines hat schon geschnipst.
Calcium.
Alter, richtig gut.
Ich hatte es in meiner Liste drin stehen, da stand Fußsäure. Irgendwie, aber das war Fuß über eine Säure, quasi Säure über einen Fuß gekippt und nicht Flusssäure. Und ich hatte mich kurzzeitig erschrocken, dass eine L fehlen könnte in der Triage-Liste.
Ich wusste es tatsächlich auch nicht, Torben, zu deiner Beruhigung. Also ich kam da letztens im Notfallsanitäter drauf, weil ich jetzt auf einem NRF hier in der Region Hannover tätig bin, wo ein Chemikalien produzierendes Unternehmen dazu gehört, die Flusssäure herstellen. Und deshalb gehört zum Einsatzgebiet und deshalb gehört zur Sonderbeladung dieses NRF, gehört Calcium in hoher Dosierung.
Okay.
weil das das systemische Antidot ist.
Musst du richtig einen Ball injizieren und wenn du es einatmest, kannst du es auch inhalieren lassen und ja.
Also.
Gibt's auch richtige Anweisungen, was du wie, wo gibt's IV?
Genau, die Ersttherapie ist, da gibt's auch so Sets für die Chemikalien, die inhalieren das dann und meistens gibt man's dann IV, weil es macht auch krasse Arrhythmien, weil es sofort ins Gewebe penetriert irgendwie und
ja. Nicht anpacken, würde
ich also sagen. Sollte man abschalten. Eigenschutz. Ganz schnell weg. Also Substanz genau erfassen, spezifische Dekompensation, falls erforderlich, und im Zweifel den Giftnotruf natürlich anrufen und sagen, hier, ich habe hier eine Flusssäuregeschichte und weiß gerade nicht, was Phase ist. Und dann gibt es natürlich noch Paraverbrennung. Ich glaube, das ist so ein bisschen eher hinten angestellt. Also das heißt zum Beispiel Pflanzentoxine, ne? So der gemeine Bärenklau und so, das kann ja sowas imitieren. Ja, es gibt ja auch Radfahrer, die an Herrentag, ne, oder Vatertag in den Bärenklau fallen. Soll es alle schon gegeben haben? Was machst du denn dann? Der gehört ja eigentlich ins Verbrennungszentrum. Also, gut, egal. Nachdem man also ABCDE gemacht hat und sich entschieden hat, intubiere ich den oder nicht, und dann aufgeschrieben hat, was ist denn da eigentlich für der Verbrennungsmechanismus und muss ich irgendwas Besonderes machen, muss ich irgendein Antidot geben oder nicht, dann geht es ja auch noch irgendwie darum, ja, wie ist denn die Verbrennungsschwere? Das muss ich ja irgendwie abschätzen. Und das sind die zwei ganz beliebten Dinge. Das erste ist die Verbrennungstiefe und das andere ist die verbrannte Körperoberfläche. Jetzt muss man zu beiden einschränken, sagen, das ist extrem untersucherabhängig, also es ist fast so wie Ultraschall oder was weiß ich, also es ist, fragst du 5 Ärzte, kriegst du 10 Meinungen, wie viel Prozent verbrannt ist und wie tief das alles ist. Ganz kurz zur Tiefe. Der berühmte Sonnenbrand ist Verbrennung Grad 1. Also es gibt eine intakte eigentlich Haut, die ist nur gerötet, bisschen Spannungsgefühl dabei, Schmerzen, naja, ich würde sagen, starke Schmerzen sind es nicht, aber es tut halt weh und gegebenenfalls eine systemische Abgeschlagenheit dazu. Ist der Sonnenbrand verbunden mit Kater? Ja, also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es zweiten Grades. Da gibt es auch noch 2a und 2b. Aber zweiten Grades erstmal Blasenbildung der obersten Hautschicht plus erhaltene Sensibilität und intakte Behaarung. Starke Schmerzen dazu. Und ne, das ist eigentlich das Entscheidende, eine erhaltene bis beschleunigte Rekapillarisierung des Wundgrundes nach manuellem Druck auf die Oberfläche. Ich möchte jetzt, also das ist die Definition, bitte, also gebt dem Patienten vor Ketamin, bevor ihr auf den Wundgrund drückt und
kann
einfach
man
mal gucken.
So geben, ohne drauf, also
bitte was?
Kann man auch so geben, einfach mal als Schmerzmittel.
Ja, so kann man auch so geben, aber ohne,
dass,
ne,
man dann drücken.
Also macht eine Analgesie, bevor ihr da drauf drückt, um zu gucken, und zieht euch vielleicht ein paar ordentliche Handschuhe an. Der entscheidende Unterschied zwischen 2a und 2b ist eigentlich, also 2b schließt noch Teil der Dermis mit ein. Das ist im Prinzip präklinisch relativ irrelevant und auch schwierig einzuschätzen. Aber 2a benötigt keine chirurgische Versorgung. Ines, du kannst mich gerne korrigieren, wenn das so ist.
Wenn du so ein Häutchen da drüber hängen kannst, das kannst du ruhig mal runternehmen.
Ja gut, das aber ist ja keine nicht, chirurgische
nicht,
Versorgung, das
geht
ja mit dem Nagelknipser hin.
Oh Gott.
Aber dann nehme ich vorher ein Feuerzeug, um den abzu.
Okay. Ich weiß schon, warum du Anästhesie machst. Also,
so. Gut. Dann gibt es Verbrennung dritten Grades, das sind graue, weißliche oder schwarze Wundoberflächen, da ist die Epidermis völlig weg und die haben keine Schmerzen mehr, die haben auch keine Haare mehr und die haben auch keine Rekapillarisierung mehr, und vierten Grades ist wirklich alles verschwunden, freiliegendes Subkutes, freiliegendes Muskelgewebe, freiliegende Knochen, also im Prinzip weggekohlt. Wenn wir jetzt das Verbrennungsausmaß abschätzen, kann man eigentlich für die Anmeldung im Verbrennungszentrum kann man die erstgradigen Verbrennungen komplett ignorieren. Mhm. Es geht nur um zweit- und drittgradig und um viertgradig natürlich auch irgendwie. So, wie macht man das? Es gibt die berühmt-berüchtigte Neuner-Regel. Da kann man beim Erwachsenen, das kennt man, ja, also
Kopf 9%, Thorax vorne 18%, Thorax hinten 18%, jeder Arm 9% und die Beine jeweils 18%, 1% Genitalien und Hals.
Also das hast du bestimmt nicht zum ersten Mal erzählt.
Nee.
Ich wollte gerade sagen. Und wie ist es denn bei Kleinkindern mit dem Kopf?
Wie viel Kopf, Prozent? Weiß nicht wie viel, aber das ist mehr. Ja.
Nee, das ist richtig. Ja, nee. Ines, weißt du es? Kleinkinder?
Ich habe da so ein Piktogramm für, wo das drauf
ist. Ja, also bei Kleinkindern sind 18% und bei Kindern im Schulalter oder Kindergartenalter, nicht Schulalter, Kindergartenalter, sind es dann noch 12% oder 13%. Also der Kopf ist prozentual einfach mehr. Dafür sind halt die Extremitäten weniger. Mhm. Das ist die ungenaue Abschätzung der Verbrennungsoberfläche. Und man kann sich schon vorstellen, dass das untersucherabhängig ist. Vor allen Dingen auch die Abgrenzung zu ziehen zwischen, das ist jetzt noch zweitgradig und das ist ersten Grades und damit eigentlich irrelevant. Und dann gibt es noch die zweite Regel, das ist die Handinnenfläche des Patienten entspricht 1% verbrannter Körperoberfläche. Das ist eigentlich ganz elegant für kleinere Verbrennungen und für Kinder. Wobei ich das immer schwierig finde, weil wie soll ich denn die Hand des Kindes auf den Unterschenkel legen? Also geht schon, oder auf den...
Ja, das ist ja verhältnismäßig einfach doch nur, oder?
Ja, na klar. Aber ihr wisst doch, was ich meine.
Ja. Also es ist einfach schwer zu schätzen.
Es ist insgesamt schwer zu schätzen. Und dann gibt's natürlich noch, unabhängig von diesem ganzen Regeln, weil man davon hängt, von der Verbrennungsausmaß hängt ja die Zuweisung in ein Zentrum ab, ist es auch so, die entscheidende Frage, sind irgendwelche besonderen sensiblen Bereiche betroffen? Gesicht, Hals, Hände, Füße und die Anogenitalregion. Man kann also eigentlich zusammenfassend sagen, alle Regionen, die eine besondere Funktion am Körper erfüllen. Warum wusste ich, dass Torben sich jetzt darüber freut? Ja.
Ja.
Deshalb also, habe ich die Anogenitalregion auch ans Ende gestellt.
Ja.
Damit du dieses Brücke schlagen kannst. Ja. im Endeffekt hängt davon, wenn eine dieser Regionen betroffen ist, gehört so ein Patient auf jeden Fall in ein Verbrennungszentrum. Das kann man sich schon mal merken. Und dann Zuweisung ins Verbrennungszentrum, von denen es übrigens 38 Stück in Deutschland gibt, sind Patienten mit mehr, also erwachsene Patienten mit mehr als 20% verbrannter Körperoberfläche zweiten Grades, bei Kindern mehr als 5% verbrannter Körperoberfläche zweiten Grades oder mit mehr als 10% verbrannter Körperoberfläche dritten Grades oder bei Kindern mehr als 1% drittgradig. Also bei Kindern kann man sich merken, jedes Kind, was irgendeine drittgradige Verbrennung hat, gehört und im Prinzip eine zweitgradige eigentlich auch schon. Also ist die Indikationsstellung sehr niedrig für ein Verbrennungszentrum. Dann Verbrennung in diesen sensiblen Bereichen. Patienten mit Inhalationstrauma gehören auch in ein Verbrennungszentrum. Patienten mit mechanischen Begleitverletzungen gehören in ein Verbrennungszentrum. Patienten mit elektrischen Verletzungen gehören in ein Verbrennungszentrum, wobei ich das ein bisschen abschwächen möchte. Also wenn da jetzt einer eine Strommarke am Zeigefinger hat, den Ringfinger hat er sich ja amputieren lassen, also und naja, also da möchte ich das ein bisschen relativieren. Dann Patienten mit relevanten Vorerkrankungen, das finde ich ist ein schwieriges Kriterium. Was ist eine relevante Vorerkrankung? Also ist C2-Abusus eine relevante Vorerkrankung bei einem Verbrannten? Schwierig. Und Patienten unter 8, auch immer in einem Verbrennungszentrum. Gut, das deckt sich im Prinzip mit dem Schweregrad der mit der Einstufung bei dem Verbrennungsausmaß. Oder, und das ist jetzt offiziell die Definition auch, über 60 Jahre. Mhm. Also gut, die haben erhöhtes Sterberisiko. Aber jeder Patient, der ein bisschen zweitgradige Verbrennung hat und den in ein Verbrennungszentrum zu bringen, nur weil er älter als 60 Jahre ist, ich glaube, den würden wir hier nicht loseisen können. Also das halte ich auch für übertrieben. Oder Ines, wie siehst du das? Ines hat keine Meinung, Tom?
Ja, ich glaube, ich würde zumindest erstmal diese Patienten in ein lokales Zentrum bringen. Also jetzt nicht Verbrennungszentrum, sondern in das nächstgrößere Krankenhaus, weil den kann man auch noch im Zweifel verlegen. Also ich meine, während ich ein Kind oder jemanden, der wirklich sein Gesicht verbrannt hat oder so, den würde ich primär...
Bist du auch weiß, wo du hin musst mit dem Patienten? Also da fährst du doch eh erstmal schon mal irgendwo an.
Na, das geht ja also meistens relativ schnell, Denn es gibt ja bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg
die
zentrale Bettendisposition. Ich sage euch jetzt nicht die Telefonnummer, aber sie fängt mit 040 an. Und da kann man gegebenenfalls Rücksprache halten zwecks Zuweisung eines Verbrennungsbettes. Wir würden das hier natürlich nicht so halten, sondern direkt da anrufen, weil man ja eigentlich seine Zentren kennt, die für einen zuständig sind. Aber wenn die jetzt keine Betten haben, dann wird es natürlich irgendwo dann relevant zu sagen, ja, okay, wo ist denn das nächste? Müssen wir jetzt von uns aus, keine Ahnung, irgendwo hin. Die präklinische Zeit sollte möglichst kurz gehalten werden. Das ist im Prinzip wie beim jedem anderen Trauma auch. Da geht es einfach nur daran, schon frühzeitig daran zu denken, vielleicht ein RTH zu alarmieren, dass man eben eine etwas längere Transportzeit überbrücken kann. Flüssigkeitsgetränkte oder noch glimmende Kleidung wird natürlich entfernt, weil sie als Hitzespeicher dient. Die Brandwunden werden nur steril abgedeckt und der RTW wird bitte vorgeheizt. Das gilt auch wie beim Polytrauma analog. Wer schon mal in einem Verbrennungssaal in der Unfalltheorie war, weiß, dass da ungefähr 38 Grad herrschen, also tropische Temperaturen, und der RTW, der kommt da nicht ganz hin, aber man sollte schon schwitzen.
Genau.
Als
jeder RTW, in dem ich meine Softshelljacke noch anbehalte, ist, egal für welchen Patienten, zu kalt.
Ja. Obwohl mir meine Softshelljacke extrem gut steht. Und deine sieht auch gut aus. Geht so. Okay. Gut, Volumentherapie, das ist ja immer so eine Frage, das wurde ich tatsächlich in meiner Notarztprüfung gefragt. Und ich würde gerne nochmal mit meinem Prüfer diskutieren, nachdem ich jetzt das vorbereitet habe. Also Volumentherapie präklinisch ist eigentlich mittlerweile so, dass man formelbasiert, macht gar keinen Sinn. Also diese Parkland-Baxter-Formel und so, zu der ich gleich noch kurz komme für die klinische Therapie, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Besonders aggressiv macht auch eigentlich keinen Sinn. Es geht einfach nur, also ein Liter Ringer schadet sicherlich keinem, aber es geht jetzt nicht darum, da irgendwie jetzt differenziert das Körpergewicht irgendwie mit so und so viel Milliliter und davon jetzt die Hälfte so. Das ist einfach Quatsch und macht es nur kompliziert. Aber in der Klinik sieht das natürlich anders aus. Was macht man jetzt mit so einem Patienten, wenn er in die Klinik kommt? Die ersten 48 Stunden im Prinzip. Der wird natürlich über den Schockraum aufgenommen. Das wird, wenn er ins Verbrennungszentrum kommt, wird das der Verbrennungsschockraum sein. Das ist in jedem Haus ein bisschen anders. Da wird eine Wanne stehen, in dem die Wunden gereinigt werden. Da wird ein Narkosearbeitsplatz sein. Und da werden großzügig, wird das debridiert und diese Wunden halt gesäubert. Der Patient wird einmal anästhesiologisch aufgerüstet mit ZVK-Arterie. Gegebenenfalls kriegt er einen Schelden. Weil man ja mit doch Volumenverschiebungen rechnen muss und gegebenenfalls auch doch eine Massentransfusion fällig wird. Das Verbrennungsausmaß wird nochmal richtig dokumentiert, auch mit Fotodokumentation, damit man weiß, wie sah es vorher aus, wie sieht es hinterher aus, nachdem man das debridiert hat. Und dann wird das Ganze verbunden mit Polyhexanid, Salbe und Fettgase. Gegebenenfalls werden natürlich schon Escharotomien gemacht. Da ist die Indikation mindestens 2B-gradige Verbrennung, zirkulär an den Extremitäten oder am Thorax und Abdomen, wo man so sagt, na okay, das könnte irgendwie die Atemmechanik jetzt behindern, dass man eben diese Einschnitte macht, um die Spannung vom Gewebe zu nehmen. Wie schaut es mit der Volumentherapie aus? So, im Endeffekt ist es so, Verbrennungspatienten haben natürlich einen Volumenmangel, da es zu ordentlichen Flüssigkeitsverschiebungen kommt. Das liegt daran, dass im verbrannten Gewebe eben einfach viel Kollagen freigesetzt wird und auch andere Proteine durch Zelluntergang einfach nach außen kommen und einen erhöhten extravasalen onkotischen Druck erzeugen. Das heißt, es kommt zum Flüssigkeitsverschiebung von intravasal nach interstitiell und dieses Volumen müssen wir natürlich irgendwie ersetzen. Zusätzlich werden auch Entzündungsmediatoren freigesetzt, die Endothelwände werden durchlässig, es wird Blutplasma nach interstitiell gezogen, weitere Proteine nach interstitiell und noch mehr Volumen sozusagen verschoben. Aber das kommt eben nicht nur in dem verbrannten Gewebe vor, sondern auch in der gesunden Haut, im Verdauungstrakt, in der Lunge, also überall kann es eben zu diesem Flüssigkeitsverlust und damit auch zur Ödembildung kommen. Ergebnis ist halt ein massiver intravasaler Volumenmangel bei insgesamt extravasaler Hypervolemie. Der Volumenbedarf in den ersten 24 Stunden kann also locker das intravasale Blutvolumen, das 3- bis 5-fache überschreiten.
Okay.
Also es ist schon ordentlich, ne? 6 Liter Blut mal 5 sind 30 Liter.
Ja.
Infusionslösung, wir geben natürlich nur VEL, also Vollelektrolytlösung. Kolloide ist immer noch ein bisschen kontrovers diskutiert, hat aber im Endeffekt keinen Überlebensvorteil gebracht. Und da gibt es verschiedene Formeln, nachdem man das berechnet. Das eine ist die Parkland-Baxter-Formel. Die kennen hier wahrscheinlich alle. Die möchte ich ganz kurz vorstellen. Das ist, geht darum, wie viel Volumen man in den ersten 24 Stunden substituiert. Und die berechnet sich mit 4 Milliliter mal der Masse, also des Körpergewichtes, mal der verbrannten Körperoberfläche in Prozent. Die gilt oder ist nur validiert für verbrannte Körperoberflächen zwischen 15% und 60%. Mhm. Und davon werden die ersten 50% in den ersten 8 Stunden transfundiert oder Volumen substituiert, ja, und die zweiten 50% dann über die nächsten 16 Stunden. Im Endeffekt ist es aber so, dass es halt nur ein grober Richtwert und man sollte diese Formel halt um andere Dinge ergänzen, um Faktoren. Zum Beispiel die Urinausscheidung ist ja was, was man sehr gut messen kann. Die Herzfrequenz, also als Surrogatparameter, sollte unter 110 gehalten werden. Die Laktatclearance ist auch was, was man regelmäßig evaluieren kann, gucken kann, ob das Laktat fällt. Dezentral venöse Sättigung sollte über 70% liegen und wenn man dann noch wie ich es an noch mal ein bisschen objektivieren möchte, kann man zum Beispiel noch eine Pulskulturanalyse machen, also Pico legen und gucken, ob es damit geht. Albumin kann man gegebenenfalls noch substituieren in Einzelfällen, dazu fehlt aber die Evidenz, ob das Sinn macht. Das ist einfach nur unter dem Gedanken, dass eben die ganzen Proteine, Plasmaproteine halt nach Extravasar gegangen sind. So, jetzt kommt noch was für Ines, ganz kurz. Und dann bin ich auch am Ende. Und zwar, Ines, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich hier Mist erzähle. Hm. Im Endeffekt sollten diese Patienten möglichst früh operiert werden. Und zwar sollte ein Debridement innerhalb der ersten 72 Stunden angestrebt werden, weil es Liegedauer und Komplikationen reduziert. Also ein Debridement zusätzlich zu dem Debridement im Schockraum. Ja? Das erste ist, man macht Nekrosektomie. Und zwar eine tangentiale. Das heißt, man nimmt ein Messer oder so ein Hydromesser und trägt damit die ganzen Brandverletzungen, dieses ganze tote Gewebe bis auf die Dermis ab und zwar so lange, bis man wieder einen Wundgrund hat, der durchblutet ist. Ines guckt die ganze Zeit so skeptisch, das ist verunsichert.
Kannst du es auch schrubbern, also von daher.
Ja, ne? Und dann das Problem ist, das kann halt ordentlich bluten. Also als Anästhesist sollte man darauf vorbereitet sein, dann schon mal ordentlich zu transfundieren. Und dann gibt es noch die epifasziale Nekrektomie, wenn das so tief verbrannt ist, dass man eben auch das Subkutangewebe noch bis abträgt, dass die Verbrennung bis auf die Muskelfaszie exzidiert wird. Und wenn man das gemacht hat, muss man ja den Defekt irgendwie hinterher decken. Da kann man jetzt Spalthaut nehmen, das ist eigentlich so das Erste, was man versucht, also halt aus gesundem Gewebe über so ein, ja, ich nenne das immer, also so ein Gillette-Rasierer, aber das ist es natürlich nicht, also so ein
Dermatom.
Dermatom. So ist es, ein Dermatom. Guck mal, da musst du wieder den anderen Assistenten fragen, genau. Also da wird auf jeden Fall Haut abgerasiert. Und die wird dann über so einen Expander noch gelegt und die kann man dann dehnen und dann geht es da so.
Ja, du schneidest sie mit einer speziellen Muster.
Du ja, das meine so ich. Dann kommt doch dieses mit dem Gitternetz. Das hat bestimmt auch einen coolen Namen, auf jeden Fall. Das legt man dann da drüber und deckt das also mit dieser Spalthaut. Die muss dann einwachsen. Hat man nicht genug Spalthaut, was gerade bei Schwerverbrannten doch häufiger mal der Fall ist, kann man auch eben, so pervers es klingt, aber Leichenhaut halt nehmen, um das erstmal zu decken und so lange zu warten, bis wieder normale Haut nachgewachsen ist des Patienten. Und
gibt die auch dann Kunsthaut, wieder verschiedene.
Bitte?
Kunsthautpräparate
gibt es. Ja, auch. Genau. Es gibt auch noch Kunsthautpräparate. Und was auch noch wichtig ist, worauf man noch ein bisschen achten muss, ist, wenn die elektrischen Verbrennungen sind, das sind ja meistens sehr tiefe Verlängerungen, gerade bei Verbrennungen, also bei Hochspannung, dass es eben zur Rhabdomyolyse auch noch kommen kann, mit den üblichen Komplikationen wie Nierenversagen und dass man da guckt, dass man eben die noch einen gesteigerten Volumenbedarf haben und dass man die Diurese im Blick behält, aber das sollte ja eh klar sein. Also, Verbrennung und Akutmanagement und die ersten 48 Stunden, die Punchlines des Ganzen.
Also, wenn wir Verbrennungen im kritischen Bereichen haben, also Gesicht, Hals, Hände, Genitalien, dann müssen die in ein Verbrennungszentrum. Basismaßnahmen müssen eh immer durchgeführt werden. Atemwegssicherung bei einem Inhalationstrauma eher großzügig. Genau. Dann Verbrennungsschwere für Verbrennungszentrum sind 20% beim Erwachsenen, 10%
zweitgradig.
Zweitgradig, genau, mindestens zweitgradig, 10% beim Kind, beziehungsweise 10 und 1%, oder?
Nein, 10% drittgradig beim Erwachsenen,
ja.
5% zweitgradig beim Kind und 1% drittgradig beim Kind.
Okay, sag's nochmal strukturiert, bevor wir...
Also im Endeffekt ist es so, die verbrannte Körperoberfläche im Prozent für das Verbrennungszentrum 20% zweitgradig beim Erwachsenen, 5% zweitgradig beim Kind, 10% drittgradig beim Erwachsenen oder 1% beim Kind. Also man kann sich eigentlich vereinfachen merken, sobald das Kind irgendeine zweitgradige Verbrennung ausweist und die etwas größer ist, ist es eine Indikation für Verbrennungszentrum.
Ja. Dann Volumen nicht übermäßig viel und wenn dann volle Elektrolytlösung, kein Natrium und keine Kolloide.
Ja. Das sind eigentlich die zentralen Punchlines für die Präklinik und das Klinische ist für uns relativ irrelevant, ist eher ein chirurgisches Thema, aber es war einfach nur so ein kleiner Ausblick, damit man mal weiß, was mit diesem Patienten überhaupt passiert.
Ja, und Analgesie darf trotzdem stattfinden, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt mal als selbstredend vorausgesetzt. Ja. Natürlich, da wäre mir aber auch nicht bekannt, dass es da ein spezielles Regime gibt, nee, was nee, das Richtige ist, aber großzügig.
Ja.
Na? Gut.